Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Popkulturelle Phänomene haben es in den klassischen Wissenschaftsbereichen nicht gerade leicht, denn sie gelten doch eher als trivial und das vielleicht auch, weil sie so nachhaltig faszinieren. Dass sich da aber langsam etwas ändert, will ein Sammelband zeigen, der die Beziehung zwischen Popkultur und Wissenschaft in den Blick nimmt. Herausgegeben von Martin Böhnert und Paul Reschke von der Uni Kassel, die ich in einem Studio des Hessischen Rundfunks begrüße. Schönen guten Tag.
Hallo.
Vom Binge-Watching zum Binge-Thinking heißt Ihr Buch. Binge-Watching, den Begriff kennt man inzwischen. Da geht es um das Seriengucken am Stück, despektierlich auch Koma-Glotzen genannt. Was aber ist denn nun Binge-Thinking? Denn gibt man das Wort in die Mainstream-Suchmaschine ein, dann bekommt man als Definitionsbeispiel zum Beispiel, das sei ein massiver Ausbruch von Gehirnaktivitäten, meist nutzlos in einer Sitzung. Das ist aber wohl nicht gemeint, ne?
Das ist nicht gemeint, nein. Wir sind im Prinzip auch mit dem Verlag zu diesem Titel gekommen, der einfach so ein bisschen schon anzeigen soll, okay, auf der einen Seite haben wir es mit dem popkulturellen Phänomen, beispielsweise Serien im Sinne des Binge-Watchings zu tun und auf der anderen Seite ein sehr langes, konzentriertes Auseinandersetzen eben auf wissenschaftlicher Ebene. Und das soll so ein bisschen dieser Titel miteinander in Verbindung bringen.
Sie beschäftigen sich in dem Buch mit dem Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Popkultur und da unternehmen Sie ja zu Beginn in Ihrem Einführungsaufsatz jede Menge theoretische Argumentationen, um popkulturelle Erzeugnisse, wie zum Beispiel Serien, überhaupt erstmal als wissenschaftstauglich zu charakterisieren. Warum ist das offenbar nötig? Sind popkulturelle Erzeugnisse tatsächlich noch immer mit dem Stigma des Trivialen behaftet?
Also ich denke, das ist auch eigentlich eine typische Tradition in Deutschland, dass man in gewisser Weise immer das Popkulturelle sozusagen eben als trivial verortet und dann diese Unterscheidung macht. Und dass das dann maximal so ein bisschen zur Veranschaulichung in Einführungsveranstaltungen mal genutzt wird, aber danach kommt ja diese höhere Wissenschaft. Und wir haben eben gedacht, und dieser Sammelband ist ja auch in diesem Kontext entstanden, dass wir das ja mal in einem Seminar richtig konsequent zu Ende denken und mit unseren Studierenden gemeinsam daran arbeiten, was man denn wirklich ernsthaft wissenschaftlich aus diesen Sachen herausholen kann. Und dabei ist eben viel mehr rausgekommen als gedacht. Und es hat sich dann eben so ergeben, dass wir dann bis zu einer wissenschaftlichen Publikation damit arbeiten konnten.
Nochmal grundsätzlich gefragt, was sind denn nun die Vorzüge einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit popkulturellen Narrationen, wie Sie es nennen?
Also unsere Idee ist, dass man Popkultur aus zwei verschiedenen Perspektiven mit Wissenschaft in Einklang bringen kann. Auf der einen Seite ist etwas, was wir wissenschaftsreflexiv nennen. Das bedeutet, wir können uns eine popkulturelle Sekundärwelt, so haben wir das bezeichnet, also sozusagen die Welt, in der Game of Thrones spielt, die Welt, in der The Walking Dead oder sowas spielt, anschauen und sie mithilfe von wissenschaftlichen Theorien besser durchdringen. Also beispielsweise kann man sich in so einer Welt der Zombie-Apokalypse darüber ärgern, dass Figur X sich mal wieder ganz, ganz komisch entschieden hat, was das Überleben der Gruppe oder so anbelangt. Man kann es aber auch versuchen, mittels ethischer oder moralischer Theorien besser zu greifen, um zu sehen, ah ja, okay, das ist der Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund macht es einfach Sinn, dass sich diese Figur so und so entschieden hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Perspektive, diese Sekundärwelten zu nutzen als eine Art Gedankenexperiment, um daran aktuelle wissenschaftliche Theorien oder wissenschaftliche Methoden zu erproben. Also wieder gedacht in diesem Setting der Zombie-Apokalypse. Es gibt momentan einen sehr spannenden und interessanten Diskurs über Erinnerungskultur. Das heißt, es stellt sich in unserer realen Welt sozusagen die Frage, wie können wir mit Erinnerung arbeiten, wenn die Generation derer, die Sachen erlebt haben, mehr und mehr ausstirbt. Und dann wird sich darauf bezogen, dass es eben noch solche Dinge wie Bibliotheken, Feiertage, Museen und so weiter gibt. Und die Zombie-Apokalypse als Setting kann dieses Problem sozusagen weiterfassen. Und man kann sich überlegen, okay, wie würde denn Erinnerungskultur weitergedacht werden müssen, wenn auch diese Orte des Erinnerns einfach verschwinden?
Aber zunächst steht da die Kombination Wittgenstein und Alice im Wunderland beispielsweise, Plato und Tolkien, Foucault und Game of Thrones. Warum braucht es diese philosophischen Schwergewichte, um sich mit den genannten Popkulturprodukten auseinanderzusetzen? Sind denn kluge Gedanken über Alice im Wunderland beispielsweise nur mit Wittgenstein möglich?
Selbstverständlich nicht. Das sind auch im Prinzip so ein paar Beispiele, um das, was wir in diesem Einleitungsbeitrag theoretisch versuchen zu fassen und zu rahmen, beispielhaft zu darzustellen und zu illustrieren. Und selbstverständlich kann ich mir Game of Thrones auch mit anderen Perspektiven angucken. Aber wenn man sie mit einer bestimmten Theorie fasst, dann kommt man eben zu Erkenntnissen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hätte.
Ja, gehen wir mal ins Eingemachte. Nehmen wir mal Game of Thrones als Beispiel. Die erfolgreiche HBO-Serie, die im April wieder mit der finalen 8. Staffel anläuft und heiß ersehnt wird. Inwiefern ist diese Serie für angehende Binge-Watching- und Thinking-Wissenschaftler mehr als ein eskapistischer Fantasy-Epos?
Also das sieht man ja zum Beispiel auch, das versuchen wir auch in unseren einleitenden Kapitel zu zeigen, dass es ja beispielsweise im Internet schon riesige Diskussionen gibt, die einfach weit darüber hinausgehen, was man dann so macht mit, also die typischen Fragen, die man sich dann intuitiv vorstellt, vielleicht sowas wie, habe ich das richtig gesehen, dass die Figur das oder das gemacht hat? Aber was dort passiert, ist ja ganz oft viel, viel, viel schichtiger, dass da eben Menschen sich darüber Gedanken machen, wie könnte man denn diese Handlung erklären vor dem Hintergrund dieser Welt? Oder ist es nicht spannend, dass in der Fantasy-Welt von Game of Thrones Geld so eine wichtige Rolle spielt, was ganz ungewöhnlich ist? Und dann wird darüber sehr breit diskutiert. Das heißt, die Öffentlichkeit hat ja offensichtlich das Bedürfnis, mehr aus diesen Welten zu machen, als nur Eskapismus zu betreiben. Und dann haben wir gedacht, naja, es gibt doch wissenschaftliche Theorien, mit deren Hilfe man diese Fragen ernsthaft auch angehen kann und vielleicht eben auch tatsächlich mit Werkzeugen sozusagen angehen kann, die schon längst etabliert sind. Und genau dazu fordert dann dieser Band oder auch die Texte darin eigentlich auf, dass man sagt, wenn es diese Fragen gibt, schauen wir uns die doch ernsthaft aus einer methodisch reflektierten Perspektive an.
Mhm. Als Beispiel, einer der Aufsätze, der Game of Thrones betrachtet, vergleicht beispielsweise die Buchvorlage mit der Serie. Und im Großen und Ganzen wird ja darüber gesprochen, dass gerade bei Game of Thrones die Frauenfiguren sehr starke Figuren seien. Und dieser Beitrag versucht zu schauen, wie auf der einen Seite in den Büchern genau das transportiert wird, wie aber auf der anderen Seite, auf der Art und Weise, wie die visuelle Darstellung innerhalb der Serie konzipiert ist, diese starken Frauenfiguren wiederum gebrochen werden und sozusagen als Objekte männlicher Perspektivierung sozusagen zu betrachten sind.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch zahlreiche Aufsätze zu solchen Spezialthemen, meist über Filme und Serien, wie zum Beispiel auch über Herr der Ringe, Zurück in die Zukunft oder die Animationsserie Ghost in a Shell zusammengestellt. Gab es da eigentlich aufsehenerregende neue Erkenntnisse oder sind das eben wissenschaftliche Fingerübungen?
Fingerübungen sind es nicht. Vielleicht zwei Sätze zu dem Kontext des Buches. Wie Paul Reschke das eben schon angesprochen hat, lässt sich der Sammelband verstehen als ein sozusagen letzter Schritt eines Lehrprojektes, was wir vor einigen Jahren an der Universität Kassel begonnen haben, bei der es inhaltlich darum ging, wie schon dargestellt, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Popkultur in den Blick zu nehmen, in der es aber auf der methodischen Ebene auch darum ging, mit den Studierenden einmal einen gesamten Arbeitsablauf, wie er typischerweise in den Geistes- und Kulturwissenschaften stattfindet, durchzuspielen. Das heißt, die Themenfindung, Methodenfrage, Literaturrecherche über das Darstellen und Diskutieren dieser Beiträge bis hin zu Posterpräsentation und am Ende eben eine Publikation, so als dieser typische Rahmen, der stattfindet. Und vor diesem Hintergrund sind es eben tatsächlich Beiträge von ehemaligen Studierenden von uns, die in diesem Sammelband auftauchen. Und dass diese Beiträge aber nicht nur sozusagen die Mittelmäßigkeit eines studentischen Beitrags sind, das natürlich nur überspitzt gesagt, hat uns gezeigt, dass eben der Transkript Verlag an diesem Buch interessiert war. Also wir sind an sie herangetreten und haben gesagt, wir haben hier ein Buch, das macht Folgendes. Die Beiträge sind aber von Studierenden und die Antwort, die zunächst zurückkam, war, wir publizieren prinzipiell nichts, was von Studierenden kommt, aber das scheint spannend zu sein. Und dann ist es sozusagen tatsächlich von denen aufgenommen worden und diese einzelnen, wie Sie gesagt haben, Fingerspiele sind tatsächlich die Erprobung dieser Studierenden, die bestimmte Theorien genommen haben und sie auf bestimmte popkulturelle Phänomene angewendet haben.
Ja, und wie steht es mit den Erkenntnissen? Gab es da was Aufsehenerregendes?
Also aufsehenerregend, ich finde es schon überraschend. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man sich mit den jeweiligen Welten auseinandersetzt. Um noch ein anderes Beispiel, was ich sehr eindrücklich finde, heranzuziehen, ist die Auseinandersetzung mit Ghost in the Shell, dieser Cyber-Realität der Zukunft, wo die Verbindung zwischen Mensch und Maschine sozusagen nicht mehr gezeichnet werden kann. Und einer der Beiträge setzt sich damit auseinander, wie unsere aktuelle Technikethik aussieht. Also wie sind moralische Überlegungen und ethische Prinzipien geschaffen, wie Mensch und Technik zusammenspielen. Sehr häufig wird sich dabei auf eine Philosophie von Hans Jonas bezogen, was auch sehr passend und sehr stimmig ist. Allerdings ist diese Theorie auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Atombombe und so weiter entstanden. Und dieser Beitrag nutzt jetzt sozusagen die Sekundärwelt von Ghost in the Shell, um daran zu zeigen, wo die Grenzen einer solchen Theorie liegen und wie man sie weiter denken und entwickeln könnte. Nämlich vor dem Hintergrund, dass wir Mensch und Maschine eigentlich gar nicht mehr trennen können. In Ghost in the Shell wird es überstrapaziert, sodass wir es mit Wesen zu tun haben, die sozusagen rein maschinell sind, aber noch einen menschlichen Geist haben. Aber auch in unserer Realität, in unserer eigentlichen Wirklichkeit sind wir ja mehr und mehr mit Mensch-Maschinen-Hybriden sozusagen konfrontiert. Und da stellt sich eben die Frage, ist eine Technikethik, die aus dem Zeitalter der Entwicklung der Atombombe stammt, tatsächlich noch angemessen oder wie müsste die weitergedacht werden?
Und was lehrt uns das zum Beispiel über unsere ethisch-moralische Verantwortung gegenüber dem technischen Fortschritt?
Also zum Beispiel in dem Beitrag ist eine der zentralen Ideen zu sagen, es gibt ja im Bereich der Wissenschaftstheorien zum Beispiel solche Überlegungen, dass diese Mensch-Maschine-Unterscheidung natürlich auch an sich schon einmal reflektiert werden müsste, da man ja auch so etwas sagen könnte wie Hilfsmittel, wie was weiß ich, dass wir eine Brille aufsetzen oder eben heute Smartphones haben und ähnliches mehr. Die sind ja automatisch selbstverständlich geworden und das ist sozusagen, dass man da vielleicht eben ganz andere neue theoretische Fragen stellen könnte, indem man sich eben fragt, wie definieren wir denn überhaupt so etwas wie eine Maschine oder ein Maschinenwesen, wenn wir sozusagen in die Zukunft blicken, um dann vielleicht Fragen zu stellen, die tatsächlich nützlich sind oder interessant sind, wenn sich die Technikethik sozusagen auf solche Probleme einstellt, anstatt dass man sozusagen diesen Problemen hinterherläuft, wenn sie dann schon in der Welt sind.
Welche Rückschlüsse auf die Beschaffenheit unserer Weltkonstruktion können Sie denn grundsätzlich durch die Beschäftigung mit popkulturellen Erzählungen ziehen?
Ich glaube, relativ banal gesagt, und das ist auf den ersten Blick erstmal offensichtlich, ist, dass es ein sehr facettenreiches und vielschichtiges Realitätskonzept ist, mit dem wir es sozusagen zu tun haben. Und genau das, was da auf den ersten Blick so erscheint, lässt sich eben mit Hilfe des Blicks auf diese fingierten und fiktiven Welten stärker illustrieren und beleuchten und aufzeigen, dass die sozusagen wesentlich näher an unserer Realität entworfen sind, als wir das vielleicht auf den ersten Blick sehen. Also typischerweise beispielsweise gibt es die große Tradition innerhalb der Philosophie, vor allen Dingen in der praktischen Philosophie, mit Gedankenexperimenten zu arbeiten. Das ist dann sowas wie dieser Trolley-Case, wo man entscheiden muss, ob man die Weiche umstellt und damit eine Person oder fünf Personen tötet. Und das Problem bei diesen Gedankenexperimenten, die sehr wohl wie so kleine Miniaturlabore Experimente durcharbeiten können und dann zum Kern der moralischen Überlegungen kommen, sind sie aber gleichzeitig einfach sehr, sehr unterkomplex. Also unsere Welt ist nicht so, dass wir zwischen A und B unterscheiden. Schaut man sich dann eben so eine Welt wie Ghost in the Shell oder Game of Thrones oder Walking Dead an, dann hat man einen neuen Laborkasten, mit dem man arbeiten kann und sieht, dass zwischen A und B zwar eine Entscheidung möglich ist, aber dass es vielleicht auch noch Möglichkeit C gibt oder auch Möglichkeiten, die unter anderen Bedingungen überhaupt nicht in den Blick geraten.
Jetzt wissen Sie ja sicherlich aus der eigenen Lehrpraxis, dass die intrinsischen Motivationen durch popkulturelle Erzählungen größer sind als vielleicht bei Normalstudierenden oder Wissenschaftlern. Also höhere Arbeitsmotivation und großes Forschungsinteresse, um den Binge-Watching-Student ans Werk, sprich ans Binge-Thinking zu bringen?
Also das hat ja definitiv funktioniert, weil wir haben ein Seminar konzipiert. Das war dann tatsächlich so ausgelegt, dass wir das zweiwöchig, aber dann vierstündig gemacht haben. Wir hatten einen ganz strikten Plan, weil wir ja den wissenschaftlichen Arbeitsprozess simulieren wollten. Wir gesagt haben, an der und der Stelle werden Thesen produziert, an der und der Stelle werden sie reflektiert und dann schriftlich bearbeitet. Und wir haben klassischerweise mit den Studierenden auch wirklich die vollen 4 Stunden ohne akademisches Viertel genutzt und teilweise auch darüber hinaus, weil die eben so begeisterungsfähig waren und gleichzeitig aber auch natürlich herausgefordert, wenn man dann eben gesagt hat, ja, aber reicht das denn schon als Erkenntnis? Gibt es da nicht noch was dahinterliegendes? Dann war das tatsächlich auch spannend zu beobachten, wie dann Studierende sozusagen, so wie ich es von anderen theoretischen Texten nicht kenne, dann bei uns im Büro sitzen und sagen, dann habe ich noch eine Textstelle gefunden, die könnte hierfür interessant sein und dann helfen sich die Studierenden gegenseitig und wir haben auch ganz oft Feedback bekommen, dass das Seminar sozusagen das war, in das die meiste Arbeit jemals im gesamten studentischen Leben reingesteckt worden ist, aber eben auch nicht nur, weil man so viele Serien geguckt hat, sondern eben, weil man sich so viel damit beschäftigt hat, wie man eine komplexe Frage dort wissenschaftlich formulieren und dann auch beantworten kann.
Was ich mich aber doch beim Lesen gefragt habe, warum müssen wissenschaftliche, popkulturelle Untersuchungen eigentlich in einer Sprache geführt werden, die alles andere als populär ist?
Das ist, glaube ich, ein Problem, was mit der Frage danach, inwiefern man Popkultur ernst nehmen kann, zusammenhängt. Also es gibt ja zahlreiche, wahnsinnig spannende Publikationen zu Philosophy and the Sopranos oder sowas, wo dezidiert ein Laienpublikum angesprochen wird, um einem Laienpublikum sozusagen bestimmte Theorien, meistens sind es eben philosophische Theorien, nahezubringen. Das wird dann natürlich auch genau in einer solchen Sprache gehalten, wie es angemessen ist, um ein Laienpublikum anzusprechen. Wenn man eine Publikation wiederum wissenschaftlich ernst nehmen möchte, dann ist man natürlich auch in einem bestimmten Diskurs gebunden. Und dann geht es aber eben auch nicht mehr darum, ein Laienpublikum unbedingt anzusprechen. Also wir haben das Gefühl, dass diese Ansätze sehr wohl tauglich dafür sind, dass man auch ohne ein Philosophiestudium oder ein Linguistikstudium im Nacken zu haben, durcharbeiten und darin Erkenntnisse finden kann. Aber es ist eben dezidiert auch in den wissenschaftlichen Diskurs gelegt und dementsprechend auch mit den entsprechenden Fachtermini und wissenschaftlichen Referenzen und so weiter versehen.
Vom Binge-Watching zum Binge-Thinking heißt das Buch, das Martin Böhnert und Paul Reschke herausgegeben haben. Erschienen ist es im Transkript-Verlag. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses kurze Gespräch.
Herzlichen Dank.
Danke auch.